Ich lese heute Morgen aus dem Titusbrief, Kapitel 2, die Verse 11 bis 15. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten. Liebe Geschwister, auf der bleibenden Grundlage der in Christus Jesus erschienenen Gnade Gottes werden wir zu einem Leben in der Nachfolge Jesu erzogen, dass wir Nein sagen können zu allem, was Gott missfällt. So heißt es hier. Und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und dass wir auf der anderen Seite ein Ja sagen zu allem, was Gott gefällt und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Darum ging es uns zuletzt in der Betrachtung unseres Predigttextes. Wenn wir auch alle Mühe daran wenden, wie Petrus schreibt, in unserem täglichen Leben einen Wandel zu führen, der Gott ehrt und den Menschen nützlich ist, so sind wir uns darüber im Klaren, dass es immer wieder Fehlverhalten zu beklagen gibt. Es geht eben nicht nach der Weise, wie Jonathan Paul, einer der Väter der Pfingstbewegung in Deutschland, meinte, er habe seinen alten Adam seit geraumer Zeit nicht mehr gesehen. Diese Aussage hat er dann am Ende seines Lebens bereut mit den Worten, er habe vom Gift der altbösen Schlange getrunken. Wenn wir uns auch noch so sehr befleißigen, wenn auch nicht unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern unter der Herrschaft der Gnade, in Christus Jesus, ein Leben zu führen, das dem Willen Gottes entspricht, so haben wir doch immer wieder Grund genug, uns wegen unserer Mangelhaftigkeit vor Gott zu demütigen und uns darunter zu beugen, dass wir so oft, leider so oft, versagen in der Nachfolge Jesu. Selbst der Apostel Paulus, der in jeder Hinsicht ein vorbildliches Leben führte, schätzte sich nicht so ein, als sei er schon hinsichtlich seiner Charakterbildung vollkommen. Seine Briefe allerdings, die waren vollkommen, inspiriert vom Heiligen Geist. Hinsichtlich seiner Stellung als vor Gott Gerechtfertigter, durch den Glauben an Christi stellvertretende Gerechtigkeit, wusste Paulus sich vollkommen von Christus ergriffen. Doch im Blick auf sein Heiligungsleben hatte Gott sicherlich noch an ihm zu arbeiten. Obwohl wir nichts Tadelnswertes an ihm gefunden hätten, hätten wir den Apostel Paulus damals persönlich gekannt, hätten wir mit ihm zusammengelebt, so hätten wir an ihm nichts auszusetzen gehabt. Da können wir sicher sein. Und doch war er in seinem Verhalten, in seiner Charakterbildung noch nicht vollkommen. Das kommt erst, wenn der Herr wiederkommt in der ewigen Herrlichkeit. Da gibt es nichts mehr zu tadeln an uns, auch nicht am Apostel Paulus. Also, wir sind unvollkommen im Blick auf die Nachfolge Jesu. Hüten wir uns vor dem schwärmerischen Perfektionismus. Hüten wir uns auf der anderen Seite aber auch davor, Die Freiheit von der Herrschaft des Gesetzes. Wir sind frei vom Gesetz. Besonders der Galaterbrief spricht davon. Aber grundsätzlich haben wir das im Evangelium. Frei vom Gesetz, von diesem Druck und vom Fluch des Gesetzes. Hüten wir uns davor, diese Freiheit von der Herrschaft des Gesetzes zu missbrauchen. Unsere Freiheit zum Deckmantel der Bosheit zu machen und unseren sündigen Neigungen Raum zu geben. Vielmehr sollten wir in Liebe unserem Nächsten dienen, so Paulus und Petrus. Während wir nun unter der Herrschaft der Gnade Jesu danach streben, uns in unserem täglichen Verhalten am Willen Gottes zu orientieren, Nein zu sagen zum ungöttlichen Wesen und Ja zur Gottseligkeit, und gleichzeitig um unsere Mangelhaftigkeit wissen, warten wir auf die selige Hoffnung der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, so schreibt Paulus. Es kommt der Tag, an dem die jetzt noch verborgene Herrlichkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus vor aller Welt offenbar sein wird. Und mit ihm die Herrlichkeit seiner Gemeinde, die in diesem Zeitalter noch den Weg der Niedrigkeit zu gehen hat. Wir sehen oft nicht viel von der Herrlichkeit der Gemeinde Jesu. Darauf gilt es noch zu warten, wenn der Herr einmal in seiner Herrlichkeit vor aller Welt offenbar sein wird, dann auch die Gemeinde Jesu. So schreibt Paulus im Kolosserbrief: Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Dann wird es keine Mangelerscheinungen mehr geben. Alles wird lauter Vollkommenheit sein. Und zwar für alle Ewigkeit, ohne Aufhören. Die Zeit, in der die Gläubigen von außen und von innen versucht werden, wird für immer vorüber sein. Und wir leiden ja darunter, dass wir angefochtene Menschen sind als Gläubige. Von innen, von Seiten der innewohnenden Sünde in unseren Herzen. Und auch von außen durch mancherlei Schwierigkeiten und Nöte und Versuchungen. Darunter leiden wir. Aber in der ewigen Herrlichkeit wird es das nicht mehr geben. Die Zeit, in der die Gläubigen versucht und angegriffen werden von den Mächten der Finsternis, wird für immer vorbei sein. In der neuen Welt wird es keine Sünde mehr geben. Wird es kein Leid mehr geben, wie es in der Offenbarung des Johannes heißt. Die sündige Natur, die zur Zeit noch in uns ist und uns schwer zu schaffen macht, wird gänzlich ausgerottet sein. Zwar ist sie jetzt schon durch Jesu Erlösungswerk besiegt. Wir sind mit Christus gestorben und auferstanden. Und das ist Wirklichkeit, unbestreitbare Wirklichkeit. Doch dann, wenn unser Herr erscheinen wird, wird sie, unsere sündige Natur, nicht mehr existieren. Sie wird nicht mehr vorhanden sein. Sie wird vollkommen ausgelöscht sein. Dann wird unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Rühmen sein. Auf diesen Tag warten wir, auf diesen großen Tag der Wiederkunft Jesu, der Vollendung. Seiner Herrlichkeit offenbar werden, seiner Herrlichkeit und unserer Vollendung. Auf diesen Tag warten wir. Und wer weiß, ob dieser Tag nicht ganz nahe ist. Der Tag, an dem Gott, der Vater, die Ehre bekommt, die sein lieber Sohn ihm bereits durch seine Erlösung am Kreuz und durch seine Auferstehung erworben hat. Dann wird Gott in Vollkommenheit die Ehre haben, die ihm gebührt. und die ihm heute genommen wird in unserer Zeit und geraubt wird. Und auch wir als Gläubige bereiten Gott oftmals viel Schande. Das müssen wir doch zugeben, oder nicht? Es ist nicht immer so, wie ich sein sollte. In unseren Familien, in unserer Ehe, in unserem Verhältnis zu unseren Kindern, zu unseren Nachbarn und so weiter. Da gibt es manche Not, manches Versagen zu beklagen. Aber das wird alles in der Herrlichkeit nicht mehr der Fall sein. Welch eine glückselige Hoffnung für alle, die an Christus glauben und seine Erscheinung lieb haben. Und bei diesem baldigen herrlichen Ereignis der persönlichen, Jesus wird persönlich wiederkommen, und leiblichen, er wird leiblich wiederkommen, bei diesem baldigen herrlichen Ereignis der persönlichen und leiblichen Erscheinung unseres Herrn wird sein endgültiger Triumph offenbar, sein Sieg über alles gottwidrige und Wesen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und das lesen wir ganz besonders auch in der Offenbarung des Johannes. Ja. Da geht es um den Sieg Jesu über alle Mächte der Finsternis, über alles gottlose Wesen, das in dieser Welt noch vorhanden ist, über den Satan selbst, alle antichristlichen Mächte, sind und werden dort als besiegt offenbar. Diese Hoffnung, von der Paulus spricht, ist absolut gewiss. Sie ist nicht zu verwechseln mit den Zukunftserwartungen, denen sich die Menschen und Völker ohne Christus in unseren Tagen hingeben, nach dem Motto, wir glauben an die Zukunft. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Wir glauben an die Zukunft. Möglicherweise liegt dieser Erwartung die Lehre von der Evolution zugrunde, dass der Mensch sich in seinem Gutseinwollen trotz mancherlei Rückschläge doch noch behaupten wird, dass es immer besser wird mit uns. Ja? Das ist evolutionäres Denken. Besser mit uns persönlich, besser mit dieser ganzen Welt bis zu einer gewissen Vollkommenheit in der Zukunft. Möglicherweise gründet sich darauf die Erwartung, dass alles einmal wunderbar sein wird in dieser Welt. Diese Erwartung einer besseren Welt ist trügerisch und sie wird sich nicht erfüllen. Die Hoffnung, die uns, den Gläubigen, den an Christus Gläubigen, in Gottes Wort der Bibel bezeugt wird, ist die gesegnete Hoffnung, die gegründet ist in dem Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben also eine begründete Hoffnung. Das ist keine trügerische Hoffnung. Wie auch Petrus sagt in seinem zweiten Brief, wir sind nicht klugen Fabeln, irgendwelchen Mythen gefolgt. Wir haben uns nicht irgendetwas ausgedacht. Es sind keine Wunschträume, mit denen wir es zu tun haben, sondern all das, worauf wir hoffen, im Blick auf die Herrlichkeit, ist uns klar und deutlich im Wort Gottes in der Bibel bezeugt. Dass Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit und seine Gemeinde in Herrlichkeit offenbar sein wird, ist absolut gewiss. Dies begründet in dem Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus, in der heilbringenden Gnade Gottes in Christus Jesus, wie es hier heißt in Vers 11, denn es ist erschienen die heilsame, die heilbringende Gnade Gottes allen Menschen. Darauf gründet sich die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus, sein Kommen. Und darauf kommt Paulus noch einmal in Vers 14 zurück, wo er schreibt, der sich selbst für uns gegeben hat, nämlich Christus, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das ist also das Fundament, im Blick auf die zukünftige Hoffnung. Von daher erwarten wir dieses überaus große, unbeschreiblich wunderbare und herrliche Ereignis der Wiederkunft Jesu, sowie auch sein erstes Kommen in diese Welt, eine unfassbar erstaunliche Wundertat Gottes war. Die Menschwerdung Jesu, Inkarnation nennt man das ja. Seine Wundertat Gottes, über die wir immer wieder staunen, nicht nur zu Weihnachten, sondern auch sonst. Grund unserer Anbetung. Und so wird auch die Wiederkunft Jesu eine wunderbare, herrliche Tat Gottes sein. Und diese Tat Gottes, diese zukünftige Tat Gottes, der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, und um seinen Sieg zu offenbaren über alle Mächte der Finsternis und die Macht der Sünde, ist jetzt schon in dem Erlösungswerk Christi am Kreuz und in seiner Auferstehung Wirklichkeit. Das ist darin schon Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit reicht noch weiter zurück in Gottes erwählenden Ratschluss vor Erschaffung der Welt. Da ist das, was kommen wird, schon Wirklichkeit in der Vergangenheit, in der Ewigkeit. Zurückschauend in der Ewigkeit und in dem Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus ist es schon Wirklichkeit. Diese Verbindung von der Vergangenheit, dem vergangenen Erlösungswerk, von der Erwählung vor Grundlegung der Welt hin zur zukünftigen Herrlichkeit, zur Erscheinung unseres Herrn Jesus, wird auch deutlich in den Worten des Apostels Paulus im Römerbrief, Kapitel 8. Da schreibt er ab Vers 29, denn die er ausersehen hat, die Gläubigen, die er ausersehen hat, erwählt hat vor Grundlegung der Welt, die hat er auch vorherbestimmt, wozu? Dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Das ist also in Zukunft unsere Gleichheit mit unserem Herrn Jesus Christus. Er ist zwar unser Herr und bleibt es auch in aller Ewigkeit, und doch werden wir ihm gleich sein, sagt die Bibel. Dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen in dieser Zeit. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht durch sein Blut, durch seinen Opfertod. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Es heißt hier nicht, die wird er auch verherrlichen, sondern die hat er auch verherrlicht. Paulus sagt hier nicht, als ob sie schon verherrlicht wären, sondern sie sind schon verherrlicht. Durch den Glauben an Christus ist das schon Wirklichkeit, was noch kommen wird. Das meint Paulus damit. Und genau das wird auch zum Ausdruck gebracht hier in dem Abschnitt, in Vers 14 im Titusbrief. Es ist also schon alles geschehen in dem vollbrachten Heilswerk Christi nach dem ewigen Ratschluss Gottes. Alles ist schon Wirklichkeit und wird dann einmal offenbar sein. Und genau das wird in Vers 14 verstärkt ausgesagt, wobei wir den Bezug zum Alten Testament nicht übersehen dürfen. Das ist ganz wichtig für unsere Bibellese, für unser ganzes Glaubensverständnis, dass wir das Alte Testament und das Neue Testament immer zusammen sehen und sehen, wie sich das erfüllt hat, was im Alten Testament schon oftmals bildhaft prophezeit wird. Also Paulus sieht hier den Bezug zum Alten Testament, das dürfen wir nicht übersehen, als Gott das Volk Israel zu seinem Volk machte, war darin bereits das Hoffnungsgut, der Besitz des Landes Kanaan, garantiert. Und auch unsere Hoffnung, unser Hoffnungsgut in Christus Jesus und seiner Herrlichkeit, nämlich die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, des Herrn der Herrlichkeit, verbunden mit allen himmlischen Segnungen, ist garantiert in dem Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus und auch für die jetzige Zeit unser geheiligter Lebenswandel. Also das, was kommen wird, ist im Erlösungswerk garantiert und auch unser täglicher Lebensstil hier in dieser Zeit und Welt, unser Lebenswandel, ist alles schon verankert im Erlösungswerk Christi. Nach diesem tröstenden und stärkenden, hoffnungsvollen Blick auf eine Ewigkeit von über alles menschliche Denken und Ermessen überragender Herrlichkeit in der Person unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus, kommt Paulus durch den Heiligen Geist geleitet auf unseren Wandel in der Nachfolge Jesu bis zur Wiederkunft des Herrn zurück. Die heilbringende Gnade Gottes in Christus Jesus wird nicht erst in unserem Verhalten zur Wirklichkeit, sondern sie ist bereits Wirklichkeit in dem vollbrachten Werk am Kreuz und in der leiblichen Auferstehung Jesu von den Toten. Nur so, wenn wir dafür einen Blick haben, dass das alles schon Wirklichkeit ist, was jetzt in unserem Wandel geschehen soll, nur dadurch sind wir überhaupt in der Lage, ein Leben zu führen, das Gott verherrlicht. Unser Wandel ist eine Frucht von dem, was Gott in Christus bereits vollbracht hat. Dazu noch einmal Vers 14. Da haben wir ja diese Verbindung. Der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Darin ist schon die Möglichkeit enthalten, ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist. In der Geschichte des Volkes Israel spielte die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens eine entscheidende Rolle. Daran dachte man immer wieder. An diese Zeit, in der das Volk Israel die Befreiung von der Knechtschaft Ägyptens erlangte, durch Gottes Eingreifen, durch Gottes Wundertaten. Geistlich bedeutete das die Befreiung von der Macht Satans und der Sünde und des Götzendienstes und die Errettung vor dem berechtigten Zorn Gottes. Bereits Abraham, der Stammvater dieses Volkes, war aus dem Götzendienst in Ur, in Chaldäa und dem damit verbundenen Sündendienst von Gott herausgeholt worden. Da denken wir oft gar nicht drüber nach, dass Abraham, bevor Gott ihn berief, aus seiner Verwandtschaft herauszugehen in ein Land, das er ihm zeigen wollte, ein Götzendiener war. Da holte Gott ihn heraus aus diesem Götzendienst und damit verbundenen Sündendienst. Und Israel sollte als ein Volk, das von Gott als sein Eigentum bezeichnet wird, beiseite gesetzt werden, seinem Gott zu dienen. Das Volk des Eigentums. Alles in der Geschichte Israels geschah als Typus, als ein Beispiel für uns, damit wir daraus lernen, so schreibt Paulus im 1. Korintherbrief. Und so sind wir als Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden, eine wunderbare Einheit, Paulus spricht davon, besonders im Epheserbrief, er ist unser Friede. Diese Trennung von Juden und Heiden ist am Kreuz auf Golgatha überwunden. Er ist unser Friede. Das ist ein wunderbares Wort. Und nun gehören sowohl Juden, die zum Glauben an Christus gekommen sind, als auch Menschen aus den Heidenvölkern, die zum Glauben an Christus gekommen sind, zu einer Gemeinde. Wie Petrus schreibt, damit wir die Ruhmestaten Gottes in Christus in dieser gottlosen Welt bezeugen, erfüllt mit Eifer Gutes zu tun. Erkenne, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und geschaffen. Zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind erlöst von der Macht Satans, des Todes und der Sünde durch das Blut Jesu. Und durch dieses teure Blut als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, das sich für uns dahingegeben hat, für Gott erkauft. Wir sind das Volk des Eigentums. Das, was früher das Volk Israel war insgesamt, das Volk des Eigentums, ist jetzt die Gemeinde Jesu. Wir sind, wie Petrus schreibt in seinem ersten Brief, das Volk des Eigentums. Wunderbar, schon vorgeschattet im Alten Testament. Damit wir für Gott da sind und dieser Blick zurück auf das, was in Christus bereits geschehen ist, ist von entscheidender seelsorgerlicher Bedeutung. Sowohl hinsichtlich unserer Erwartung zukünftiger Herrlichkeit als auch unseres christlichen Wandels. Von entscheidender Bedeutung, dass wir erst einmal zurückschauen auf das, was Gott in Christus bereits getan hat und was Wirklichkeit ist, schon in diesem Erlösungswerk. Wir wissen, dass die Gemeinde in Korinth dem Apostel Paulus viel Not bereitet hat und dass er vieles zu kritisieren hatte, zurechtbringen musste in dieser Gemeinde. Und er stellt ihnen am Ende seines zweiten Briefes die Frage, wie steht's denn um euch? Wie steht's um euren Glauben? Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Und dann lesen wir einige Verse zuvor. Denn ich fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will. Und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt, sondern, und jetzt überlegen wir, was da los war in der Gemeinde zu Korinth, sondern es gibt Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, schlechtes Reden über andere, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Unordnung. Und jetzt erwähnt er den Grund ihres negativen Verhaltens in der Nachfolge Jesu. Sie waren doch zum Glauben an Christus gekommen. Woran lag das? Sie sollten jetzt nicht versuchen, das alles anders zu machen in Zukunft, sondern zurückschauen. Ich fürchte, so schreibt Paulus, wenn ich abermals komme, wird mein Gott mich demütigen bei euch und ich muss Leid tragen über viele, die zuvor gesündigt haben, vor ihrer Bekehrung schwer gesündigt haben, in solchen Sünden gelebt haben, aber nicht Buße getan haben, nicht wirklich Buße darüber getan haben, für die Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Paulus erinnert sie an ihre Bekehrung. Und offensichtlich war die Buße sehr oberflächlich. Manche Dinge in ihrem alten Leben waren für sie kein Thema, dass sie sich darunter vor Gott beugten und bekannten ihre Sünden, sondern sie brachten das mit hinein in die Nachfolge Jesu, in ihr neues Leben. Da war also Wurzelarbeit nötig. Und das ist es immer, was nötig ist, wenn unser praktisches Leben nicht in Ordnung ist. Wenn wir wollen, dass unsere Mangelerscheinungen in der Nachfolge Jesu, in unserem Wandel, der Liebe zu Gott, der Liebe zum Nächsten überwunden werden, dann müssen wir zurück, nicht versuchen, es alles besser zu machen, sondern uns fragen, müssen da nicht Arbeiten an den Wurzeln geschehen? Stimmt das? Freue ich mich noch über die Erlösung durch das Blut Jesu, dass ich von all diesen Dingen frei geworden bin durch sein herrliches Erlösungswerk? Ist das wirklich klar und ist das Grund meiner Freude und Dankbarkeit? Und wenn nicht, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn euer Leben in der Nachfolge Jesu so aussieht, wie es aussieht. Und da war vieles, wie wir gehört haben, in Unordnung. Nicht bei allen, aber doch bei einigen. Prüfet euch, ob ihr im Glauben steht. Schaut zurück. Denkt an das, wovon ihr erlöst worden seid. Fortschritte im Blick auf unser christliches Verhalten der Liebe zu Gott und dem Nächsten und auch die Beseitigung von Mangelerscheinungen geschehen nicht dadurch, dass wir uns bessern wollen. Das ist typisch, das ist unsere Neigung. Jetzt habe ich versagt, jetzt mache ich es besser. Nein, zurück. Wir sollten uns daran erinnern, dass Jesus bereits auf Golgatha in seiner im Glauben uns zugerechneten vollkommenen Gerechtigkeit alles, aber auch wirklich alles gut gemacht hat. All das, was mir jetzt in der Nachfolge Jesu Not bereitet, wo ich versage, hat der Herr Jesus am Kreuz schon gut gemacht. Alles schon überwunden. Ich bin erlöst durch das Blut Jesu. Wir sind an dieser Stelle oft sehr vergesslich. Und Petrus, ich will das kurz zusammenfassen, Petrus erinnert die Gläubigen, an die er seinen zweiten Brief geschrieben hat, daran, womit sie ihr Leben als Gläubige, als solche, die durch Buße und Glauben an Christus gerettet worden sind, ausstatten sollten. Er erinnert sie an die Früchte, die sie bringen sollten. Und dann fügt er hinzu, wenn das bei euch nicht vorhanden ist, wenn da große Mängel bei euch sind, dann habt ihr vergessen, wovon ihr erlöst worden seid. Dann habt ihr vergessen, dass das Blut Jesu euch grundsätzlich davon gereinigt hat. Also schaut zurück, bringt das in Ordnung, tut neu Buße darüber und freut euch darüber, dass der Herr Jesus euch am Kreuz bereits davon erlöst und gereinigt hat. Und ähnlich argumentiert auch der Schreiber des Hebräerbriefes, wenn er von den Erziehungswegen Gottes spricht. Und die Geschwister damals hatten große Probleme damit, ein Ja zu finden zu den Wegen Gottes, zu den leidvollen Erziehungswegen Gottes. Und da schreibt er, manche gehen davon aus, dass es Paulus gewesen ist, der diesen Brief geschrieben hat. Da schreibt der Verfasser dieses Briefes Folgendes. Ihr habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet als zu seinen Kindern. Denkt daran, ihr seid Kinder Gottes. Habt ihr das vergessen? Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Mein Sohn, heißt es, achte nicht gering die Erziehung des Herrn. Mit anderen Worten, vergesst nicht, dass ihr Kinder, dass ihr Söhne und Töchter eures himmlischen Vaters seid, durch den Glauben an Christus. Das seid ihr doch. Und dieser Trost befähigt uns dazu, auch leidvolle Wege zu ertragen, ein Ja zu sagen. Du bist doch ein Kind Gottes. Gott hat dich doch lieb, er hat dich erkauft mit dem Blut seines Sohnes, er hat dich unendlich lieb. Du bist nicht irgendwer, sondern du bist wertgeachtet in den Augen Gottes. Das soll dir doch ein Trost sein, auch wenn du jetzt schwere Wege zu gehen hast. Das sollte deine Freude sein. Welch eine Gnade ist das doch, dass wir uns nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, das Hoffnungsgut der Herrlichkeit Christi erarbeiten müssen und uns abmühen müssen unter dem Druck, unter den Forderungen des Gesetzes. um uns zu verbessern. Nein, wir dürfen uns zunächst immer wieder daran erinnern lassen, durch den Heiligen Geist, dass in Christus alles gut gemacht ist und wir in allen Belangen unseres Glaubenslebens unter der Zusage der Gnade stehen. Alles unter der Gnade. Und darin liegt die Quelle unseres Friedens, darin liegt die Quelle unserer bleibenden Freude, auch wenn wir manchmal traurig sind. Wir dürfen auch traurig sein, wir dürfen auch Tränen vergießen und doch bleibt diese Freude an Christus und seinem Erlösungswerk, wie der Herr Jesus sagt. Diese Freude soll niemand von euch nehmen. Tief in unserem Innern durch den Glauben bleibt diese Freude, bleibt der Friede Gottes und ist dieses Erlösungswerk die Kraft, nun durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, ein Leben zur Verherrlichung Gottes zu führen. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu für dein Wort. Lehre uns, uns daran zu erinnern, was du bereits in Christus Jesus für uns vollbracht hast, dass wir nicht mehr unter den Forderungen des Gesetzes stehen, sondern unter deiner Gnade und von daher uns freuen dürfen auf dein Wiederkommen, Herr Jesus, und ein Leben zu führen in dieser Zeit, das den Vater im Himmel verherrlicht. Wir bitten dich so herzlich darum. Amen. Amen.